Herzlich willkommen zum Business Turbos Podcast. Mein Name ist Philipp Semmelroth und heute möchte ich mit dir nochmal über das Thema Fokus sprechen. Am Ende sprechen wir über das Thema immer mal wieder und immer wieder auch unter verschiedenen Blickwinkeln. Aber ich möchte dich einfach nochmal dafür sensibilisieren, wie einfach es ist, den Fokus zu steuern. Und zwar, wir werden zu dem, worüber wir die ganze Zeit nachdenken. Dinge, die wir oft im Kopf hin und her jonglieren, also Gedanken, mit denen wir uns häufiger beschäftigen, haben die Tendenz, sich im Leben zu materialisieren. Und deshalb ist es aus meiner Sicht wichtig, dass man auch immer wieder so ein bisschen Gedankenhygiene betreibt und sich einfach auch nicht denken lässt, sondern selber denkt und dann auch überlegt, was will ich auch wirklich im Leben erreichen und welche Gedanken wären in diesem Zusammenhang förderlich, damit ich die dann öfter denke und die nicht so förderlichen einfach weniger denke. Weil auch Denken ist ja ein Prozess, den man nicht dem Zufall überlassen sollte, auch wenn das viele da draußen jeden Tag wieder versuchen. Du bist ja ein Leistungsträger, deshalb brauchst du dich damit nicht zu identifizieren und solltest das einfach als Aufgabe verstehen, immer mal wieder deinen Fokus zu kontrollieren. Fokus heißt ja auch, einfach mal Dinge nicht zu tun, auch mal Prioritäten zu setzen. Und auch da habe ich heute Morgen mit einem Kunden drüber gesprochen, deshalb wollte ich diese Folge direkt mal aufnehmen. Du musst halt beim Prioritäten auch setzen, auch darauf achten, dass du nicht einfach immer nur die Prioritäten listest und dann bearbeitest, sondern dass du die Prioritäten auch verteidigst, insbesondere deine eigenen Prioritäten. Was ich immer wieder feststelle, viele Menschen scheitern an ihrer Selbstdisziplin. Sie nehmen sich zwar irgendwelche Dinge vor, sagen beispielsweise morgen oder nächste Woche, nächsten Monat oder wann auch immer, mache ich ABC und dann kommt dieser besagte Termin und dann ist aber parallel da gerade eine E-Mail oder irgendeine WhatsApp gekommen oder irgendjemand will sich mit dir treffen oder irgendjemand hat dann überraschenderweise Geburtstag oder irgendwas anderes ist passiert und dann wird sofort der eigene Plan verworfen, um wieder allen im Außen gerecht zu werden. Und ich glaube, das Konzept fürs Leben ist sehr vergleichbar mit dem Konzept, was sie dir für den Rettungsversuch im Flugzeug vermitteln. Nicht immer erst rumrennen und allen die Sauerstoffmaske aufsetzen, damit allen anderen geholfen ist, sondern erstmal an dich selber denken und dafür sorgen, dass es dir gut geht, nämlich eigene Sauerstoffmaske aufsetzen und dann mal schauen, wer noch auf dich angewiesen ist. Wenn du das im Hinblick auf Prioritäten auf dein eigenes Leben überträgst und adaptierst, dann wird dir einfach klar, du musst erstmal deine eigenen Prioritäten definieren und dann auch mal sagen, ja, ich weiß, dass wenn ich diese Priorität setze und dann auch konsequent durchziehe und mich am Tag X oder auch an Tagen X mit dieser Abarbeitung beschäftige, dann werde ich den einen oder anderen um mich herum enttäuschen, aber dann ist das halt so, weil wenn du alle anderen, erfreust, wirst du dich selber enttäuschen und bevor ich selber enttäuscht bin, würde ich lieber die anderen Leute enttäuschen. Idealerweise enttäuscht du niemanden, aber es geht hier um die Gewichtung. Du selber verlierst ja einfach Energie, wenn du die ganze Zeit enttäuscht bist, deshalb konzentriere dich einfach. Deshalb mach dir bei Prioritäten immer Gedanken darüber, wie wichtig ist es wirklich für dich und dann aber auch, warum ist es wichtig. Weil gerade wenn du das Warum bearbeitest und beantworten kannst, wirst du es einfacher haben, diese Entscheidung auch zu verteidigen. Wir machen jetzt gerade so eine Veranstaltung, so bauen Sie ein profitables Unternehmen. Am 12.06. findet die in Düsseldorf statt. Wenn du dazu Informationen haben möchtest, melde dich mal bei uns, weil das hat mit der klassischen Roadshow nichts zu tun. Da geht es mehr um Systematisierung, Struktur, Führung und so ein paar andere Sachen, die einfach darauf einzahlen, dass dein Unternehmen stressfreier und profitabler läuft. Aber in dem Zusammenhang ist es eben so, dass ich den Leuten auch immer wieder sage, ihr müsst wirklich auch wissen, warum ihr das tut. Weil ihr seid irgendwann mal in die Selbstständigkeit gestartet. Ihr habt irgendwann mal eine Idee gehabt und gedacht, hier kann man Geld verdienen, hier will ich mal loslegen. Aber dann ändert sich ja vielleicht im eigenen Leben doch was. Bei mir ja ganz erheblich, dadurch, dass mein Sohn da geboren wurde vor 7 Jahren und ich dann einfach gedacht habe, ja, die ersten Tage waren jetzt nett, danach wird es ja dann erstmal nicht so spannend, dann liegen die Kinder ja nur rum, die Mamis sind immer total begeistert, aber so der normale Papa, der denkt sich dann, ja, das ist zwar ganz nett, dass der da so ein bisschen vor sich hingrunzt und dann hilfst du da auch mal, wenn der sich jetzt mal wieder voll gemacht hat und muss den wickeln und so, aber die ersten 2 Jahre passiert ja nicht so viel. Danach, wenn der so laufen kann und dann vielleicht auch schon mal so einen Ball zurückspielen kann oder vielleicht auch mit dir Fahrrad fährt, ich habe ja damals viele Fahrradausflüge gemacht, den hinten reingesetzt, hat er da mal vor sich hingesabbelt, was ich trotzdem ganz lustig fand, weil da und dann ruft er ja so Sachen, das fand ich persönlich sehr witzig, habe viel erlebt, dann kaufst du dem irgendwas, dann saut er sich zwar zu, aber ist auch nicht so schlimm, dann gehst du mit dem am Strand los und dann baut er ja erst nur so einen kleinen Kanal oder weiß ich nicht, matscht da ein bisschen im Wasser rum, irgendwann hast du die erste Sandburg stehen und inzwischen machen wir ja auch regelmäßig Urlaube zusammen, das ist ja einfach ein anderer Entwicklungsprozess und durch diese wahnsinnig schöne Entwicklung in meinem Leben habe ich ja dann einfach gedacht, okay, wenn ich aber jetzt auch mehr Zeit mit meinem Sohn verbringen möchte und weniger gestresst sein will und gleichzeitig vielleicht auch mehr finanzielle Möglichkeiten haben möchte, dann sollte ich vielleicht einfach mal ein paar gravierende Änderungen in meinem Leben durchführen. Und das habe ich ja dann auch gemacht und sehr erfolgreich umgesetzt und bin da ja auch weiter ja, erfolgreich bei. Ich freue mich heute auch immer wieder über jedes freie Wochenende und über die freien Abende und die Möglichkeit, dann auch teilweise mir einfach mal in der Woche freizunehmen. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Ausflug, wo ich einen Vortrag in Hamburg mache. Und da habe ich gedacht, da könnte ich ja eigentlich meinen Sohn mal mitnehmen. Dann habe ich das da als Praktikum angemeldet, weil der lernt ja bei mir was. Ich habe da gesagt, also der kann da auf der Veranstaltung Sachen lernen, die man im Unterricht nicht vermitteln kann. Dann kann man danach, wenn man eh schon in Hamburg ist, vielleicht nochmal gerade ins Miniaturwunderland oder da gibt es auch so ein Lego Experience Center oder was anderes machen. Vielleicht gehen wir auch noch ins Blockhaus, essen nochmal ein Steak, weil mein Sohn gerne Rinderfilet isst. Ja, dann fliegen wir abends wieder zurück. Morgens hin, abends zurück. Das ist ja auch mal aufregend für so ein Kind, an einem Tag zweimal zu fliegen. Ne? Erst irgendwo hin, abends wieder zurück. Aber das zahlt ja alles auf später ein. Und die Frage, die sich der ein oder andere von euch beantworten sollte, ist einfach, wofür tut ihr euch das alles an? Was ist euer Antrieb? Und ist der Antrieb immer noch der gleiche? Weil wenn sich die Rahmenbedingungen verändert haben, muss man ja auch vielleicht nochmal den Antrieb verifizieren und vielleicht dann aber auch nochmal daraus resultierend prüfen, ob man überhaupt die richtigen Schwerpunkte setzt. Weil was vielleicht zu Beginn sehr spannend war, ist vielleicht jetzt einfach nur noch ein notwendiges Übel. Und hier würde ich einfach dazu animieren wollen, dass ihr euch einfach mal immer wieder auch über euren Antrieb bewusst werdet. Denn die Realität ist ja die, dein Unternehmen ist ja immer ein Spiegelbild deiner eigenen Persönlichkeit. Und wenn du dein Unternehmen performancetechnisch auf ein ganz anderes Level bringen willst, musst du bei dir anfangen. Wenn du beispielsweise denkst, ich würde ja richtig Gas geben, aber in meiner Firma arbeiten nur Idioten, dann musst du dir halt immer wieder vor Augen führen, wer hat diese Idioten denn ursprünglich mal eingestellt? Und dann musst du dir einfach überlegen, waren die vielleicht gar nicht immer Idioten, sondern sind nur jetzt Idioten, weil der neue Kurs von denen gar nicht gestemmt werden kann. Oder ist es eben so, dass du vielleicht auch einfach dich nicht weiterentwickelt hast und deshalb einfach die was ganz anderes machen wollen, aber das, was du da anbietest oder leisten willst, gar nicht mehr zu dem Ganzen passt. Und von daher mach dir einfach immer wieder klar, es steht und fällt alles mit dir als Person. Deshalb halte ich eben auch das Weiterentwickeln der eigenen Persönlichkeit für so extrem wichtig. Und dann damit verbunden natürlich auch die Fähigkeit zu führen und dann auch die Fähigkeit zu kommunizieren, weil große Ziele werden nur in Gruppen erreicht. Führen heißt auch Energie bündeln und lenken. Das muss man ja aktiv tun. Das kann man nicht dem Zufall überlassen. Und ich habe so viele Kunden, die sich so schwer tun mit dem Thema Mitarbeitergespräche, weil teilweise wissen sie nicht genau, wie soll ich das strukturieren. Teilweise wissen sie nicht so ganz genau, was ist die richtige Frequenz. Teilweise werden diese Gespräche dann sehr oberflächlich geführt, weil man sich da gar nicht so wohl drin fühlt. Es gibt aber auch andere, die versuchen, diesen Gesprächen komplett auszuweichen, weil sie feststellen, jedes Mal, wenn sie irgendwie so ein Mitarbeitergespräch ansetzen, läuft das auf so eine Gehaltsdiskussion raus, die man eigentlich vermeiden möchte. Und da gibt es ja Erfahrungswerte und Strategien, wie man das ganz anders machen kann. Da gibt es Personal-Mitarbeiter-Gesprächsführungsbögen, da gibt es Empfehlungen, in welcher Frequenz man das machen muss. Da gibt es auch Empfehlungen zur Struktur, alles Sachen, die wir den Leuten im Coaching ja vermitteln. Aber da gibt es eben auch einfach Erfahrungswerte, wie man insbesondere das Gehaltsthema gezielt umschiffen kann, weil du kannst ja nicht permanent mit den Leuten über Geld unterhalten. Es geht ja vor allen Dingen auch über Ziele und Beiträge, also Einzelbeiträge und Verantwortungen, damit die Leute auch ihre Aufgabe immer wieder vor Augen haben und dann auch ihren Beitrag und die Notwendigkeit ihres Beitrags verstehen, weil sich das natürlich dann auch auf die Zielerreichung auswirkt. Und von daher muss man da auch den Fokus der Leute immer wieder steuern. Und ich möchte einfach das Thema Fokus und Sensibilisierung hier in dieser Folge nochmal thematisieren, weil ich einfach glaube, dass viele eben ihren Fokus nicht selber steuern, sondern einfach fremdgesteuert werden. Und ich glaube, wer fremdgesteuert ist, wird selten zielgerichtet sich in eine Richtung weiterentwickeln. Und ihr braucht halt schon irgendwie ein großes Ziel vor Augen, dem ihr auch entgegenfiebert, idealerweise nicht nacheifert, sondern entgegenfiebert, sodass das Ziel auch wirklich näher kommt, weil nacheifern würde ja bedeuten, du bewegst dich vorwärts, aber dein Ziel entfernt sich weiter weg von dir. Du kommst der Sache niemals näher und dann ist ja irgendwann auch mal die Motivation weg. Wenn du dem entgegenfieberst, ist das Bild ja eher, dass jemand sich auf dich zubewegt und die Strecke zwischen dir und dem Ziel auch kürzer wird. Und deshalb finde ich, dieses Bild ist besser geeignet. Darüber hinaus, ich habe ja so eine NLP-Ausbildung gemacht, bin NLP-Practitioner. Da haben wir viel mit diesen ganzen mentalen, ich sag mal, Instrumenten und Programmiermodi und so gearbeitet. Da hat man zum Beispiel auch mit so Bildern gearbeitet. Ich gebe dir an der Stelle mal so ein paar Tipps mit. Da musst du mal ein bisschen um die Ecke denken. Hört sich vielleicht, wenn du sehr rational bist, auch ein bisschen abstrakt an. Aber ich habe mich auch darauf eingelassen, kann sagen, es war echt faszinierend. Also wenn du dir ein Ziel vorstellst, dann macht es wirklich Sinn, so eine Art Zielfoto vor deinem geistigen Auge zu visualisieren. Also wirklich dir zu überlegen, wie sähe ein Bild in der Zukunft aus, was zeigt, dass ich mein Ziel erreicht habe. Und dann ist es eben so, je farben stärker dieses Bild ist und je mehr Details das Bild enthält, desto höher ist die Anziehungskraft, desto mehr würdest du auch die positive Energie spüren. Und wenn du dir das vor deinem geistigen Auge vorstellst, dann müsstest du da irgendwie so ein farbliches Bild sehen. Und wenn du dann mal versuchst, dieses farbliche Bild weiter wegzuschieben, dann würdest du eigentlich merken, dass die Energie und die Anziehungskraft so ein bisschen verschwindet, kleiner wird. Und wenn du das Bild näher ranholst, dass du dich, wie wenn im Museum sozusagen direkt mit der Nase vor das Bild stellst, also das muss ja in deinem Kopf passieren, das ist jetzt mit ein bisschen Vorstellungsarbeit verbunden. Und wenn du beim Autofahren bist, würde ich diese Übung vielleicht ein bisschen pausieren, sonst macht es gleich Peng und dann hast du ganz andere Bilder vor Augen. Also du solltest dabei die Augen schließen. Aber wenn du das mal wirklich durchspielst, dann wirst du merken, je näher das Bild rankommt, je größer das Bild ist, je mehr du das Gefühl hast, du stehst schon fast mittendrin, desto mehr packt dich das und desto mehr treibt dich das auch an, dieses Ziel möglichst schnell zu erreichen. Dieser Mechanismus heißt, arbeite mit einem Bild vom Endbeweis. Das heißt, welches Bild wäre dafür geeignet, dir zu visualisieren, du hast dein Ziel erreicht. Nehmen wir das Thema Marathonlauf. Da ist es einfach klassisch so ein Bild, wo irgendjemand durch so eine Ziellinie läuft, ne, wo so ein Band durchrissen wird. Aber in bestimmten anderen Zielen braucht man ja andere Bilder. Von daher würde ich dich da einfach animieren wollen, mal drüber nachzudenken, wie du das für dich nutzen kannst. Und in dem Zusammenhang kann ich dir auch einen Trick verraten. Wenn du da ein geiles Bild vor Augen hast, dann versuch das Bild dir mal in Schwarz-Weiß vorzustellen. Dann wirst du automatisch merken, selbst wenn du die Details nicht veränderst, die Entfernung nicht veränderst, in Schwarz-Weiß ist das Bild schon nicht mehr so anziehend wie in Farbe. Und deshalb kann man mit diesen mentalen Sachen doch ein bisschen hin und her jonglieren, um sich darüber einfach auch zu triggern. Dann ein anderer Mechanismus aus diesem NLP-Bereich, neurolinguistische Programmierung heißt das. Das heißt, mit Sprache Gedanken triggern und mit Gedanken Sprache triggern. Ich will dich da jetzt an der Stelle nicht professionell abholen. Da gibt es deutlich bessere Leute. Kannst du ein bisschen googeln, wenn du dich damit stärker beschäftigen willst oder mal irgendwo ein Seminar besuchen. Aber es ist halt schon irgendwo spannend. Ich habe mit dieser neurolinguistischen Programmierung und den Tools, die ich da kennengelernt habe, zum Beispiel geschafft, meine Höhenangst zu bekämpfen. Ich habe mich einfach darauf programmiert, aus 4000 Meter Fallschirm zu springen. Und als ich dann da in diesem Flugzeug saß, sich die Luke öffnet, habe ich mich einfach nach vorne fallen lassen. War knapp eine Minute später unten wieder am Boden. Und als mein Sparringspartner, ich habe so einen Tandemsprung gemacht hat, mit mir da voll feiern wollte, weil er ja mehr selber merkte, dass das ein großartiges Erlebnis in meinem Leben war, habe ich gesagt, hör zu, Kollege, ich habe jetzt nicht so viel Zeit, weil ich habe jetzt tatsächlich einen Kundentermin, ich muss jetzt direkt wieder los. Ich habe das einfach nur heute in den Tag eingeschoben. Das konnte er überhaupt nicht fassen. Aber für mich war das durch meine Programmierung im Vorfeld, ich habe 6 Wochen darauf hingearbeitet, so selbstverständlich, dass dieser Sprung einfach mal eben durchgezogen wird, es danach einfach weitergeht im Text, dass das jetzt keine große Überwindung gekostet hat. Und von daher kann man mit NLP schon eine Menge, Energie freisetzen und da im Kopf eine ganze Menge gute Dinge produzieren. Ein weiterer Mechanismus aus dem Bereich wäre zum Beispiel auch die Anziehungskraft. Also wenn du dir mal überlegst, dass die Erde ja eine gewisse Anziehungskraft hat und deutlich größere Planeten einfach eine höhere, zum Beispiel Jupiter, dem sagt man ja nach, ich habe das ja nicht überprüft, ich plapper nur nach, was ich gehört habe als Kind, der hat einfach mehr Masse und deshalb eine größere Anziehungskraft, deshalb wirkt er auch so ein bisschen wie Staubsauger im Universum und wenn sich irgendwas da oben rum nähert und dann eigentlich für die Erde gefährlich werden könnte, ist eine Chance gegeben, dass es irgendwie in die Anziehungskraft vom Jupiter gelangt und dadurch dann einfach für die Erde ungefährlich wird. Aber wenn du das Bild mal überträgst, heißt es einfach, je mehr Masse etwas hat, desto höher ist die Anziehungskraft. Und von daher ist es so, dass man im NLP einfach sagt, wenn du das Ziel faszinierender ausgestalten möchtest, musst du dem Ganzen einfach mehr Attribute geben, mehr Farben, mehr Details, einfach noch konkreter beschreiben, weil je klarer du das vor Augen siehst, desto eher willst du das wirklich erleben, willst du das wirklich haben, willst du das wirklich auch erreichen und dann ziehst du auch weiter durch, wenn es mal gerade nicht nach Plan läuft, wenn es ein bisschen anstrengender wird oder wenn es halt auch im Prinzip einfach mit Rückschlägen verbunden ist. So, und so wie man sich da mit einfach solchen Mechanismen ganz isoliert, theoretisch sogar mit geschlossenen Augen, einfach wenn man zu Hause auf dem Bett liegt, programmieren kann, kann man sich halt auch mit anderen Sachen programmieren. Ich habe das jetzt am Wochenende wieder erlebt. Ich habe mit meinem Sohn eine Fahrradtour gemacht. Wir sind irgendwie einfach losgefahren zu so einem See und dann haben wir oben am Weg das Fahrrad einfach so ins Gras geworfen, weil da war niemand, als wir da angekommen sind. Dann sind wir da irgendwie runtergegangen zu dem See und dann hat er angefangen, da Steine reinzuschmeißen und mit so einer kleinen Magnetangel irgendwie versucht, da irgendwelche Sachen in diesem See zu finden, was häufig auch gelingt und ihnen dann immer große Freude macht. Naja, und dann sah ich plötzlich, dass da oben so Leute rumliefen. Und als ich dann die Leute sah, habe ich direkt gedacht, hey, was, wenn jetzt einer unser Fahrrad klaut? Das wäre jetzt doch irgendwie ein bisschen blöd. Ja, ich kann mir ein neues Fahrrad kaufen, aber das hilft dir dann auch nichts, wenn du irgendwie, keine Ahnung, 15 Kilometer von zu Hause entfernt irgendwo im Wald stehst, weil das ist ja dann doch ein bisschen lästig, wenn dein Fahrrad weg wäre. So, jetzt bestand da nicht unbedingt die Gefahr, aber trotzdem habe ich permanent daran gedacht. Das heißt, einfach dadurch, dass ich mich in diese Situation gebracht habe, habe ich permanent darüber nachgedacht, dass gleich einer unser Fahrrad klauen könnte und wollte das natürlich dann irgendwie vermeiden. Und jedes Mal, wenn da einer vorbeigelaufen ist, weil ich stand ja unten am Wasser mit meinem Sohn und ich da oben, das war ein Stückchen weg, auf dem Weg jemanden sah, dann habe ich gedacht, boah krass, jetzt bin ich schon wieder gedanklich mit dem Thema Diebstahl konfrontiert, obwohl ich ja eigentlich gar keine Angst vor Diebstahl habe. Aber das hat mich einfach wieder daran erinnert. Das hat mich vor allen Dingen auch daran erinnert, wie es damals bei der Bundeswehr war. Als ich dann irgendwann Offizier wurde, habe ich immer eine scharfe Schusswaffe dabei gehabt. Das heißt, normalerweise, wenn du zum Beispiel als Rekrut im Wald rumläufst, weil du so eine Übung machst oder von A nach B einfach marschierst, hast du ja immer die Waffe dabei, weil das ja zum Training dazugehört. Aber die ist ja nicht geladen. Du trägst einfach immer nur die Waffe mit, um dich daran zu gewöhnen. Und dann hast du halt da so eine Waffe und das ist halt irgendwo auch ein bisschen lustig, weil wenn du dann da mit so 30 Mann im Zug oder mit einer kleineren Gruppe mit 8 oder 12 Mann da rummarschierst, dann sind da ja auch normale Spaziergänge im Wald. Und wenn du dann da mit bewaffneten Kameraden rumläufst, dann stehen die immer so ganz ehrfürchtig still und machen auch Platz, weil obwohl die vielleicht, wenn die in der Region wohnen, wissen, da passiert jetzt nichts, da wird auch nicht rumgeballert, das löst schon einen gewissen Respekt aus. Und als Rekrut habe ich das ja auch immer nur aus dieser Perspektive kennengelernt. Das war witzig. Aber als ich dann irgendwann Offizier war, da kriegte ich dann plötzlich eine scharfe Schusswaffe, also eine Pistole, ausgehändigt. Und da waren auch echte Patronen drin. Und dann habe ich gesagt, immer, wofür brauche ich denn diese ganze Munition da, wenn wir jetzt in den Wald gehen? Dann hieß es, naja, du bist ja im Prinzip dafür verantwortlich, dass die Kameraden alle sicher in den Wald und auch wieder zurückkommen. Und wenn da irgendein Verrückter irgendwo aus dem Busch springt und dann vielleicht die Idee hat, euch die automatischen Waffen wegzunehmen, dann muss ja irgendwie dem klargemacht werden, dass das jetzt keine gute Idee ist und dass das jetzt hier und heute sofort aufhören muss. Und wenn der das nicht versteht, dann musst du dem das ja im Prinzip so klar machen, dass der vielleicht auch nicht mehr so viele Fragen stellen kann. Und deshalb ist der Offizier immer bewaffnet. Das ist jetzt für, irgendwann ist das Routine, aber wenn du das erste Mal diese Waffe kriegst, dann denkst du, sag krass, normalerweise kriegst du Munition nur auf der Schießbahn, normalerweise wird das alles stark kontrolliert. Jetzt gibt dir einfach einer so eine Waffe mit und sagt, geh mal damit durch den Wald spazieren und dann hoffen wir einfach mal, dass du kein Depp bist und nicht einfach vielleicht wahllos damit in der Gegend rumschießt, weil du bist ja völlig ohne Kontrolle dann mit so einer scharfen Waffe unterwegs. Und gerade zu Beginn, wenn das so ganz neu ist, trägst du halt diese Waffe da im Halfter an deiner Seite am Gürtel. Und eigentlich, immer wenn du ein Geräusch hörst, immer wenn dir einer entgegenkommt, immer wenn irgendwo ein Auto vorfährt, denkst du sofort, okay, ist hier eine Gefahr und dann merkst du, es ist ja keine, aber du bist dafür sensibilisiert. Das Gleiche ist ja auch, wenn eine Mama, ich glaube, Mamas sind da noch ein bisschen vorsichtiger als Papas, wenn eine Mama alleine mit einem Kind irgendwo in der Stadt ist, dann hat die immer Angst, dass das Kind weglaufen könnte. Meine Frau sagt immer, ich wäre da ein bisschen zu nachsichtig, aber ich sage, der Jonathan läuft nicht weg. Der geht vielleicht mal da vorne gucken, aber der weiß A, wie er zurückfindet und B, der verschwindet einfach nicht. Ich bin ja oft genug mit dem unterwegs, deshalb bin ich da total entspannt. Aber ich glaube, Mamas sind da einfach anders drauf. Und es gibt ein Buch, das habe ich mal gelesen, das heißt, warum Frauen nicht einparken können und Männer nicht zuhören. Und das geht wirklich in die Details. Da stehen richtig krasse Sachen drin. Da steht zum Beispiel drin, dass wenn du als Mann mit deiner Familie essen gehst, wirst du dich als Mann immer so hinsetzen, dass die Wand in deinem Rücken ist, damit du den Raum im Blick hast, weil du einfach darauf gepolt bist durch die, ich sag mal, Historie da, dass du einfach weißt, ich muss immer die Gefahrenquellen, also die Eingänge und so im Blick halten, damit, wenn hier irgendwas ist, ich von hinten nicht überrascht werden kann und dann einfach auf alle aufpassen kann. Und deine Frau und dein Kind hätten kein Problem, sich dir gegenüber hinzusetzen, weil die diese Gefahrensituation gar nicht wahrnehmen. Das ist nicht deren Rolle. Das heißt aber, du kannst mal prüfen, wenn du das nächste Mal mit deiner Frau essen gehst, du wirst dir wahrscheinlich unterbewusst immer den Platz raussuchen, wo hinter dir nichts passieren kann, wo du nicht überrascht werden kannst. Und ein Mann würde sich auch nicht mitten ins Restaurant setzen. Er würde sich immer ein bisschen an den Rand setzen, weil er immer denkt, ich muss gucken, dass hinter mir nicht plötzlich jemand auftauchen kann. So, und das Spannende ist, wenn deine Frau dabei ist, würde sie sich einfach hinsetzen, wo du ihr dann sagst, dass ihr Platz wäre, weil du suchst deinen aus und gibst ihr dann ihren. Aber sobald die Frau alleine ist mit einem Kind, wird die das Gleiche machen. Die wird sich nicht mehr in die Mitte vom Raum setzen, sondern sie wird sich irgendwo einfach am Rand hinsetzen und dann gucken, dass hinter ihr nichts ist, weil sie dann die Beschützerrolle einnehmen muss und selber auf alle aufpassen muss. Und das zeigt dann einfach, sobald sich deine Rolle verändert und die Sensibilisierung shiftet, wirst du einfach dich auf andere Dinge konzentrieren. Und das, was ich jetzt versuche, hier in so ein paar Geschichten für dich zu verpacken, soll dich einfach nur daran erinnern, dass du sehr wohl kontrollieren kannst, worüber du nachdenkst. Und du musst einfach nur die Ziele und die Szenarien gut genug wählen, damit die richtigen Gedanken in deinem Kopf entstehen, weil ich einfach fest davon überzeugt bin, wenn du dich die ganze Zeit mit bestimmten Gedanken beschäftigst, dann fällt es dir nicht so schwer, dran zu bleiben. Dann fällt es dir nicht so schwer, das Handy wegzulegen. Dann fällt es dir nicht so schwer, permanent auf diese, also nicht dauernd diese Reels zu gucken, nicht ständig im Internet zu surfen, nicht ständig jemanden zurückzurufen, nur weil er jetzt irgendwie sich wieder gemeldet hat, nicht ständig Facebook und Instagram und LinkedIn und so weiter zu machen, sondern das Ganze auch vielleicht in Arbeitsblöcken zu verpacken und dann einfach mal durchzuziehen. Deshalb, es ist wirklich wichtig, dass du weißt, wofür du das alles tust, dass du dich immer an deine Rolle erinnerst und dass du aber auch berücksichtigst, dass dich die Rolle im Laufe des Lebens ändern könnte und vor allen Dingen mit der Rolle oder vielleicht die Rolle aufgrund der Schwerpunkte. Das heißt, wenn sich dein Lebensfokus ändert, wenn sich deine Ziele ändern, müssen sich auch bestimmte Sachen ändern. Und gerade wenn du mit Mitarbeitern arbeitest, musst du natürlich auch berücksichtigen, dass die dann für die neuen Ziele auch in der Lage sind, ihren Beitrag zu leisten. Und dann musst du eben auch gucken, dass das Ganze mit denen abgestimmt ist. Du kannst nicht einfach nur sagen, ich brauche Leute, die funktionieren, sondern du musst halt auch sagen, ich brauche Leute, die in der Lage sind, mir zu helfen, meine Ziele zu erreichen und die auch verstehen, dass wenn sich die Ziele ändern, dass sich ihre Zuarbeit etwas ändern muss. Das heißt, ich möchte, dass du in dieser Folge inspiriert wirst, einfach mal stärker zu reflektieren, wofür bist du im Leben eigentlich angetreten, was hast du dir für Ziele gesetzt und welche Hürden musst du einfach lernen zu meistern, weil sie dich immer wieder aus der Bahn werfen. Ich habe eine Menge Kunden, bei denen ist nachweislich das Problem, dass sie ihre Ablenkungen nicht unter Kontrolle bringen und gleichzeitig alles immer vor sich herschieben. Ja, könnte ich heute machen, mache ich lieber morgen. Mache ich lieber übermorgen, bin ich noch nicht zugekommen. Wir haben da so ein paar Klassiker, die machen beispielsweise irgendwelche Webinare, freuen sich dann auch über eine zunehmende Zahl von Besuchern, schaffen es dann aber im Nachgang nicht, die Leute anzurufen. Die haben einen Leitfaden, die wissen auch grundsätzlich, wie es geht. Die haben das oft genug mit uns geübt, aber die kriegen einfach den Arsch nicht hoch und sagen immer, ja, gestern war wieder was anderes und vorgestern war auch wieder was anderes und irgendwann ist dann so viel Zeit vergangen, dass es auch keinen Sinn mehr macht, die Leute anzurufen, weil manche von denen sich dann gar nicht mehr erinnern könnten, worum es eigentlich in dem Webinar ging oder wer du bist, je nachdem, wie kalt die Audience war, die du da mobilisiert hast, sich mit deinem Angebot auseinanderzusetzen. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Das geht ja auch im Hinblick auf Mitarbeitergespräche oder ich muss meinen Tagesplan ändern oder ich muss meine Prioritäten ändern oder ich muss bestimmte Aufgaben intern neu delegieren. Das heißt, es dreht und fällt oder steht und fällt alles mit deinen Gedanken, mit deiner Fähigkeit zu reflektieren, mit deiner Zielsetzung, mit deinem Fokus und dem Ganzen drumherum. Deshalb, diese Folge soll dich daran erinnern, dass du der Mittelpunkt von allem bist und du bist im Prinzip dafür verantwortlich, ob es in der Firma gut läuft oder schlecht läuft. Selbst wenn du selber nicht operativ jede einzelne Aufgabe erledigst, hast du ja doch unter Kontrolle, mit was sich wer beschäftigen muss, wie lange, mit welcher Intensität und vor allen Dingen auch mit welcher Priorität. Und deshalb bitte erkenne die extreme Verpflichtung, die damit einhergeht, nicht nur deiner Familie gegenüber, dir selber gegenüber, deiner Firma gegenüber, deinen Kunden gegenüber, sondern auch deinen Mitarbeitern gegenüber und stell dich immer wieder diesem Weiterentwicklungsprozess und achte darauf, dass du dich nicht permanent aus der Bahn werfen lässt, nur weil irgendeiner wieder irgendwas von dir wollte. Ja? Damit hoffe ich einfach, dir einen weiteren Impuls gegeben zu haben, der einfach dein Selbstmanagement optimiert, weil Selbstmanagement ist das, woran die Masse scheitert. Es scheitert ja nicht an Input, es scheitert nicht an Informationen, Impulsen oder wie immer du das nennen möchtest, sondern es scheitert an Umsetzung und die Umsetzung scheitert daran, dass das Warum nicht so genau klar ist. Und deshalb klär dir immer wieder für dich das Warum, was treibt dich an, was hält dich zurück und wie kannst du diese Sachen besser in deinem Sinne optimieren, ausrichten. Wenn du dabei Hilfe brauchst, einfach mal Gesprächstermin bei uns buchen. Und wenn du nicht genau weißt, wo deine wirklichen Engpässe sind, weil du sagst, ich weiß gar nicht, wo ist mein Schwachpunkt? Ist es Marketing, ist es Vertrieb, ist es deine Rolle als Führungskraft, ist es der Bereich Selbstmanagement, ist es dein Antrieb? Dann melde dich mal bei uns im Büro und frag mal nach der Engpassanalyse. Das ist ein sehr fundierter Prozess, wo wir dich einfach mal durchführen können, der dich auch gar nicht verpflichtet, irgendein Coaching oder sonstige Sachen zu buchen, der im Prinzip isoliert bearbeitet werden kann, die aber extrem viel Klarheit darüber verschafft, was du eigentlich im Leben ändern müsstest oder woran du arbeiten solltest. Und der ist tatsächlich auch mit einem 1-zu-1-Gespräch mit mir verbunden, sodass du darüber auch die Möglichkeit hast, wenn dir meine Einschätzung was wert ist, weil wenn nicht, macht es ja auch gar keinen Sinn, diesen Podcast zu hören, dann kannst du jetzt auch was anderes machen. Wenn dir diese Einschätzung was wert wäre, dann hättest du einfach die Möglichkeit, dich da auch mit mir mal über deine individuelle Situation auszutauschen, um darüber vielleicht auch mal einfach alternative Vorgehensweisen kennenzulernen, weil du kannst dich ja nicht aus der Box rausdenken, die durch ein eigenes Denken entstanden ist. Von daher außerhalb der Box denken, think outside the box und so, funktioniert ja alles nur in der Theorie. Das ist ja einfach ohne externe Begleitung gar nicht möglich. Und von daher biete ich dir das dann gerne an. In diesem Sinne, danke, dass du heute wieder dabei gewesen bist. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören oder uns im Zuge der Engpass-Analyse einfach kennenlernen. Bis dahin, dein Philipp.